Ich lese uns nochmal Verse aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes, ab Vers 25 bis 32, also eine Wiederholung eines oder zwei Verse. Überschrieben: Israels endliche Errettung. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Soweit Gottes Wort. Dieses Kapitel ist ja mit der Frage eingeleitet worden: So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Es gibt ja immer wieder ein Phänomen: Menschen laden andere Menschen zu Jesus ein und selber glauben sie gar nicht. Manche verteilen Bibeln und kennen Jesus überhaupt nicht und andere werden daraufhin gläubig. Die Frage, die ja hier entstanden ist, lautet ja: Wir haben das Evangelium von den Juden unter den Heiden bekommen. Sind sie jetzt verloren und wir sind gerettet? Als Hudson Taylor nach China ging und die China-Inland-Mission begründete, wurde er in China gefragt, wie lange denn die Europäer schon wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dann hat er ihnen erzählt, wie lange das ist. Aha, und jetzt kommt ihr erst damit an? Und so lange wisst ihr das schon? Jahrhunderte? Und dann kommt dieses umgekehrte Phänomen: Wir haben in Deutschland viele chinesische Studenten. In Hannover gibt es auch eine Anlaufstelle für diese jungen Chinesen, die gerne Literatur haben möchten, lesen möchten, Bibel lesen. Und sie wundern sich, in Europa, in Deutschland, in ein Land zu kommen, die gar nicht an Jesus glauben. Das Evangelium kam aus Europa zu ihnen. Und jetzt kommen sie hierher und finden überall Unglauben, müssen kämpfen, dass sie ihren eigenen Glauben an Jesus Christus bewahren, dass der ihnen nicht gestohlen wird. Auf vielen Kanzeln, auch jetzt gerade in der Osterzeit, wurde ja wieder orakelt. Das heißt, der Unglaube hat sich breit gemacht. Viele glauben nicht, auch Theologen, nicht an die Auferstehung Jesu von den Toten, an die Leibhaftige. Konnte man im Radio hören. Ist alles nur mystisch. Da wirft sich ja die Frage dann immer wieder auf: Was ist mit den Leuten? Ja, sind denn jetzt alle Juden verloren, weil sie das Evangelium nicht angenommen haben? Oder haben die auch noch eine Chance? Die Ersten werden die Letzten sein. Sie müssen hinten anstehen. Aber hier wird erklärt, selbstverständlich: Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme, aller, die zu ihm kommen. Darum, hier ist nicht etwas weggenommen worden und woanders hingegeben worden, und da, wo es weggenommen worden schien, ist keine Chance mehr. So viel für die Europäer, die Deutschen, gibt es gar keine Chance mehr in den Augen dann der Chinesen. Die sind ja gottlos. Die Koreaner im Übrigen denken auch so, wenn die hierher kommen. und sehen die Deutschen, schütteln sie den Kopf. Darum bilden sie auch eigene Gemeinden, nicht nur wegen der Sprache, sondern damit sie ihren Glauben bewahren. Ich habe selber in so einer koreanischen Gemeinde gedient. Mit welcher Hingabe sie dem Heiland folgen. Das sucht man in den deutschen Gemeinden, findet man gar nicht mehr. Ja, und sie lieben ihren Heiland. Sie müssen das festhalten, damit die Deutschen ihnen das nicht wegnehmen, die Christen. Sie kriegen zwar Platz in den Kirchenräumen, aber sie wollen nicht in den kirchlichen Gottesdienst. Da werden sie nur bestohlen und nicht mehr auferbaut. Nein, es ist hier gesagt, die Chance der Bekehrung ist nach wie vor auch für die Deutschen noch da. Und so auch für die Juden. Die Chance zur Hinwendung zu dem Erlöser ist nicht weggenommen, sondern sie wird immer wieder angeboten, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräumen. Am letzten Montag, jetzt gestern vor einer Woche, da hatten wir den Dienst im Lazarusheim. Und da schwang in unserem Herzen ja immer die Freude mit, von meiner Frau und mir, dass wir vor 37 Jahren, an dem 18. April, zum ersten Mal die Erleuchtung über das Evangelium bekamen. Nicht, dass wir vorher nicht in der Bibel gelesen hätten. Man kann ja lesen und lesen, ist ja zweierlei. Nicht, dass wir vorher nicht gebetet hätten. Doch, wir haben jeden Tag gebetet, ganze Jahre durch, oft bis in die Nacht. Nicht, dass wir an der Bibel irgendwo gezweifelt hätten, aber Verstehen mit dem Kopf und Verstehen mit dem Herzen sind Unterschiede. Da haben wir erst, und ich habe mich gefreut, dass ich sogar ein E-Mail gekriegt habe, dass uns jemand gratuliert hat zu unserem geistlichen Geburtstag. Das war das wichtigste Erlebnis in unserem Leben. Ja, viele haben die Bibel, so können wir auch hier sagen, aus im Sinne des Römerbriefes, die Juden haben die ganze Bibel. Aber es fehlt die Erleuchtung. Ohne Erleuchtung bleibt die Bibel ein verschlossenes Buch. Nur Druckerschwärze starrt einem entgegen. Und erst als diese Wiedergeburt, das, was der Herr Jesus sagt in Johannes 3, stattfand auch bei uns. Da fiel es wie Schuppen von den Herzensaugen. Und da sagte ich dann zu meiner Frau auch, jetzt verstehe ich zum ersten Mal, was es bedeutet, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Ich habe das gelesen. Und auch bejaht, das mag wohl so sein. Aber was ist das? Was ist das? Das muss man erleben. Wo diese Erleuchtung fehlt, versucht man irgendwie ein netter Mensch zu sein. Wenn man die 10 Gebote kennt sogar, versucht man sie einzuhalten, aber man kommt nie in die Gegenwart Jesu. Und hier liegt dasselbe vor. Die Heiden plötzlich hatten hier eine Erleuchtung. Sie wurden in etwas hineingehoben und gezogen, was sie nicht denken konnten. Und diejenigen, da wo das Evangelium herkam, die verstanden sie überhaupt nicht. Den konnten sie sagen, du, wir haben Jesus gefunden. Ja, was, wen habt ihr gefunden? Ja, euren Jesus, Jesus von Nazareth, haben wir gefunden. Ja, wieso gefunden? Ja, wir kennen ihn auch. Ja, ihr kennt ihn aber nicht so, wie er gekannt werden muss zum ewigen Leben. Was wird mit ihnen? Sind wir nun verloren alle? Nein, sie stehen hinten jetzt in der Warteschlange. Die Erleuchtung muss kommen. Die Zeitspanne der Sammlung der Gemeinde, nämlich derer, die durch den Heiligen Geist erleuchtet werden, das ist der Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu ist nicht, dass man zu irgendeiner örtlichen Gemeinde gehört. Das ist nicht Gemeinde Jesu. Es sitzen sogar in allen örtlichen Gemeinden viele, die überhaupt noch nie zur Gemeinde Jesu gehört haben. Nie. Sie haben zwar alle Riten mitgemacht, die so in den einzelnen Kreisen üblich sind, aber sie haben noch nie eine Verbindung zu Jesus gehabt. Aber hier geht es um die Gemeinde Jesu, um die, die erleuchtet sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, die angeschlossen sind an das Ewige. Und diese Sammlung unter den Nationen steht hier geschrieben, sie dauert die ganze Zeit über, wo auch Israel noch in der Warteschlange steht, wo auch Juden, die bisher noch nicht glauben konnten oder nicht geglaubt haben, noch warten auf die Erleuchtung. Denn es ist so, auch die Lydia, die erste Europäerin, die gläubig wurde, sie wurde erleuchtet. Da waren andere Frauen auch im Gebetskreis, die wurden nicht erleuchtet. Es steht geschrieben, Gott öffnete ihr das Herz. Sonst wäre die Lydierin nicht gläubig geworden. Das muss also geschehen. Und diese Zeitspanne, von der wir eben gerade gelesen haben, bis die Fülle der Heiden zum Heil eingegangen ist, ist diese Zeit, wo Jesus sagt in Johannes 16, ich gehe hin und ich komme wieder. Ich gehe hin und ich komme wieder. Ich lese uns mal diese Verse. Zum einen war es ja auch dieses Geschehen von Kreuzigung und Auferstehung, aber dann Himmelfahrt und Wiederkunft für die Seinen, die auf ihn warten. Johannes 16, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und Vers 28, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und ich gehe zum Vater. Und im 14. Kapitel Vers 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also das ist diese Spanne dazwischen, ich gehe hin und komme wieder, der Sammlung der Gemeinde, auch aus allen Nationen. Diese Zeitspanne beinhaltet auch eine Zubereitung für den Überrest Israels, der sich bekehren will, aber noch nicht bekehren kann, weil sie an der Warteschlange am Ende stehen müssen. Ein Anbruch, so haben wir gelesen, vom Teig ist schon sehend geworden. Restbrot muss noch warten. Das heißt also, hier wird einfach die Frage, wer ist jetzt verloren, gänzlich verloren? Können die sich überhaupt nicht mehr bekehren? Diese Frage wird anders beantwortet. Ich denke dabei auch immer an Petrus. Petrus kam sich ja gegen Johannes auch sehr nichtig vor. Johannes wird in der Schrift als Lieblingsjünger bezeichnet. Er lag beim Abendmahl an der Brust Jesu. Er war offenbar vertrauter mit dem Herrn als andere. Und am Ende des Johannesevangeliums, als Jesus gerade den Petrus ruft, weide meine Schafe, meine Lämmer, ich will dich in ein besonderes Amt setzen, fragte er, ja, wieso, eigentlich müsste das doch Johannes machen. Was wird denn mit dem? Kümmer dich nicht um den, ich kümmere mich schon um ihn. Du folge mir aber nach. Das ist also auch so ein Zwiespalt, wieso? Da kriegen wir das Evangelium, kommt aus Israel nach Europa. Und was ist mit den Juden? Die sind nun alle verloren. Die deutschen Christen haben sie ja deswegen gerne auch in den Gaskammern gesehen. Aber so ist es nicht. Es ist eine Zubereitungszeit, während die Gemeinde aus den Nationen gesammelt wird, wo auch die Möglichkeit wieder eingeräumt wird, sich zu dem Messias zu bekehren. Die Rückführung des Überrestes, sagt die Bibel, der Überrest, so wie es Jesaja sagt, wird zu seiner Zeit von Gott so eingeleitet, dass die Möglichkeit zur Bekehrung besteht. Mose hat das schon geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Im Übrigen, auch das habe ich ja eine interessante Sendung gehört. Man kann ja eigentlich nur den Kopf schütteln, was die Leute aus der Bibel machen, die sie nicht verstehen. Ja, die sagen, die enthält Gottes Wort. Und jeder sucht sich heraus, was Gottes Wort ist und was Menschenwort ist. Und die Sendung sagte, sie haben Naturwissenschaft gegen Bibel gehalten. Also was naturwissenschaftlich nicht bewiesen werden kann, das müssen wir ad acta legen. denn das haben ja selbst die Theologieprofessoren, so wurde es genannt, Bultmann und Käsemann, genauso dargestellt. Und die haben recht. Ja, das sind so Sendungen, die so sehr klar heute rübergebracht werden, nicht etwa mit Fragezeichen. Nein, nein, das ist so. Und ihr seid dumm, wenn ihr anders glaubt. Seid ihr dumm? So wie ich in einem Brief lesen konnte, wo jemand sagt, ja, also das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Ihr seid bloß Fundamentalisten. Ihr glaubt tatsächlich alles, wie es geschrieben steht. Also irgendwo stimmt's bei euch nicht. Ich bin auch Christ. Aber ich muss mich mit dem abgeben, was verständlich wurde durch die Wissenschaft. Ja? Man hat dann zum Beispiel in dieser Sendung auch gesagt, diese Auferstehung Jesu haben nur die Jünger so weiter kolportiert. Das heißt also, die Auferstehung findet nur in der Predigt statt über dem, was die Jünger mit Jesus erlebt haben. Das ist Auferstehung Jesu. Sie reden einfach nur weiter, was Jesus gesagt und getan hat. Das wird heute verkauft in christlichen Kreisen. Die Zubereitungsphase durfte bereits, also Mose schon, weissagen. 5. Mose 30 lese ich mal, Vers 1 bis 6 zunächst. Wenn nun dies alles, also da wird vorher gesagt, was das Volk Israel tun soll, wenn es mit Gott leben möchte, und was passiert, wenn es das nicht tut. Wenn nun dies alles über dich kommt, auch die Gerichte dann, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat, und du dich dann bekehrst zu dem Herrn deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr dein Gott deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr dein Gott verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr dein Gott von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Herz beschneiden ist ein Bild für den Heiligen Geist und das Herz deiner Nachkommen. Also hier war noch gar nichts so weiter passiert, aber Gott weiß ja, wer wir sind. Er weiß auch, warum wir uns so spät erst bekehrt haben. Er kennt uns ja von Anfang an, wo er uns geschaffen hat. Er kennt unser bockiges Herz. Er weiß, dass wir unsere eigenen Wege suchen. Und er wusste auch, was in dem Herzen des Volkes Israel vor sich ging. Es wird die Zeit kommen, dass sie abtrünnig werden. Es wird die Zeit kommen, obwohl sie alles wissen. Obwohl sie die Gebote haben. Obwohl sie Gottes Wort mit sich herumtragen. Werden sie abtrünnig. Und dann kommt dies, aber wenn du dann unter den Heiden bist, ich schicke dich unter die Heiden. Das ist das Schlimmste, ich möchte mal so sagen, das ist das Schlimmste auch für einen Christen, der nicht treu ist. Der kann sich nämlich nicht mehr in der Welt durchsetzen, der muss mit der Welt leben und heulen. Da kommt nicht mehr gegen an. Das ist für einen Christen das Schlimmste, was es gibt. Dass er unter den Gottlosen mitheulen muss. Denn wenn er das nicht tut, dann sagen sie, wieso? Du musst doch dann als Christ leben. Wir kennen das ja. Wenn du Christ bist, dann solltest du doch das und das nicht tun. Das wissen die ja genau. Also, wenn ich jetzt mit Gott nicht mehr leben kann, weil ich ihm nicht gehorche, dann muss ich mit den Wölfen heulen, ob ich will oder nicht. Das ist eine Schande. Deswegen sagt Gott, ich werde dich zu denen hinschicken, die genau das Gegenteil machen von dem, was ich dir gesagt habe. Wenn du das nicht mehr tust, was ich dir sage, musst du unter den Heiden leben. So. Und da wirst du eingedenk werden, was besser ist. Entweder mit mir leben oder mit denen, die auf dem Trip der Verlorenheit sind. Und wenn du dich dann aber bekehrst, das heißt, hier wird die Möglichkeit der Bekehrung gleich angesprochen. Hier heißt es nicht, wenn ich dich einmal unter die Heiden gesandt habe, wirst du nie mehr eine Chance haben, zu mir zurückzukommen. Wenn das so wäre, dann würden wir auch sicher nicht mehr hier sitzen. Denn ich weiß nicht, ob jemand unter uns sagen kann, dass er, seitdem er Kind Gottes geworden ist, alles richtig gemacht hat. Ich glaube, manchmal macht man so gravierend etwas falsch, dass wir sagen würden, wenn ich Gott wäre, dann würde ich dich nicht mehr annehmen. So gravierend falsch hast du gehandelt. Aber Gott sagt, die Möglichkeit der Bekehrung besteht. Du kannst Buße tun und dann werde ich dich auch wieder zurückholen. Dann werde ich dich wieder einladen. Es muss also die Erleuchtung kommen. Bekehrung allein genügt nicht, sondern es muss zur Wiedergeburt kommen. Denken wir auch an die Leute in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Paulus ging dadurch und dann traf er Jünger. Und dann hat er ihnen eine Frage gestellt, die wir im ersten Augenblick überhaupt nicht verstehen. Es steht da, er traf Jünger. Solche, die an Gott glaubten, die auf den Messias hofften. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Also er sagt, ihr seid gläubig, aber das genügt nicht. Die Frage ist, ob ihr den Heiligen Geist empfangen habt, ob ihr erleuchtet worden seid. Ihr könnt euch bekehrt haben, aber wenn ihr nicht wiedergeboren seid, könnt ihr nicht in der Sphäre des göttlichen Lebens leben. Und dann kam ja heraus, dass sie wussten gar nichts vom Heiligen Geist. Was? Habe ich noch nie? Nein. Ja, auf wen seid ihr denn getauft worden? Ja, auf die Taufe des Johannes. Und er hat gesagt, Taufe der Buße. Und nach ihm wird einer kommen, der stärker ist als er. Aber wir wissen da noch nicht. Ah, ihr seid gläubig an den Gott Israels, aber ihr seid noch nicht erleuchtet. Und dann bekannten sie sich zu Jesus, ließen sich taufen auf seinen Namen. Paulus legte die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und von Stund an waren sie in der Sphäre des Göttlichen. Sie weissagten und redeten in Zungen. Ja. Erstmalig erlebten sie ein anderes Leben, obwohl sie gläubig waren an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auch die Jünger mussten sich ja bekehren. Der Herr Jesus sagte ja zu Petrus, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und zu Pfingsten wurden sie erleuchtet und haben das Leben mit Gott in einem ganz anderen Licht als zuvor gesehen. So dass Petrus nachher sagte, jetzt erkenne ich mit der Wahrheit, was Gott tut, jetzt erst, vorher nicht. Vorher habe ich zwar an Gott geglaubt, habe auch die Schriften gerne gehört, aber was das ist, den Inhalt, habe ich nicht erkannt. Wir könnten sagen, dass viele in Israel auf dem Weg der Bekehrung zu Gott sind. Aber es fehlt ihnen die Erleuchtung. Die soll ihnen aber zu seiner Zeit dann gegeben werden, wenn sie sich recht bekehren. Jesaja 59 lesen wir mal in diesem Zusammenhang über zukünftige Erleuchtung. Vers 20 und 21. Für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Also, der Erlöser wird kommen, für die, die sich von der Sünde abwenden und die Erleuchtung in dem Messias Jesus Christus suchen. Paulus schreibt ja hier ein starkes Wort, das ist sehr materiell für uns im Denken, aber es ist die geistliche Weisheit Gottes. Er sagt, und jetzt müssten wir uns ja fast schämen, wenn er sagt, dass sie ungehorsam sind wegen der Barmherzigkeit, die ihr bekommen sollt, die euch widerfahren ist. Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben und sagen, oh, damit ich jetzt gerettet werde, Deswegen sind sie ungehorsam. Das ist unser menschliches Denken. Natürlich ist es nicht so, sondern Gott verbindet alles miteinander. Er nutzt die Phase des Ungehorsams, um uns aus den Heiden das Evangelium nahezubringen. Aber warum wird das hier so gravierend geschrieben? Es wird deswegen geschrieben, damit die, die jetzt schon erleuchtet sind, nicht hochmütig werden gegen die, denen die Erleuchtung noch fehlt. Auch unterhalb der Christen oder der Menschen kann man ja sehr hochmütig miteinander reden. Ja, jemand, der noch nicht wiedergeboren ist, nicht gläubig ist, welche Worte nutzt man manchmal? Ich habe mal einen Straßenprediger dann gehört, der hat den anderen eine Frau dort angesprochen, die geschminkt war, olle Sünderin. Er hielt sich natürlich für ein Kind Gottes. Ja, aber es beschimpfte die anderen. So können auch Gläubige handeln. Aber das soll nicht passieren, sondern es soll die Demut bleiben und die Erkenntnis, dass alles nur ein Geschenk ist, was man bekommen hat. Und dass man nicht das Geschenk als Waffe gegen andere benutzen darf, sondern vielmehr für die anderen beten und sagen, oh Herr, ach, dass sie doch auch gläubig würden. Wie es Paulus sagt, wenn es möglich wäre, ich würde lieber verbannt sein, wenn ich doch einige errettet wissen dürfte. Ne? Das ist die richtige Haltung, die dabei hervorkommen soll. Alle sollen gerufen werden. Aus Juden und aus Heiden. Alle sind beschlossen unter die Sünde, weil sich Gott aller erbarmt. Alle, die zu ihm kommen. Und das lesen wir ja auch in 1. Timotheus 2, 4 bis 5. Also keiner hat einen Nebenweg oder einen möglichen Nebenweg, auf dem er zu Gott kommen könnte. Es wird ja von zweierlei Ruhe gesprochen, auch im Blick auf das Volk Israel. Einmal die Ruhe, dass sie jetzt aus Ägypten, und das Fest haben sie jetzt gefeiert, gekommen waren, durch die Wüste zogen und dann in das gelobte Land. Aber im Hebräerbrief steht, wenn das schon die echte Ruhe wäre, ja, dann hätte Josua sie zur Ruhe gebracht, dann braucht es keine andere Ruhe. Aber es ist noch eine andere Ruhe vorhanden im Volke Gottes, ja? Zu dieser Ruhe sollen alle kommen. Nicht nur die, die am Sinai die Gebote Gottes empfangen hatten, sondern auch die, die überhaupt keine Gebote hatten, sondern nur ihr Gewissen. Die Heiden lebten ja ohne Wort Gottes. Sie hatten ja ihre eigenen Vorstellungen, Offenbarungen, denen sie folgten ja den Geistern der Finsternis. 1. Timotheus 2 spricht ja der Apostel Paulus auch hier zu Timotheus und fordert auf, dass wir allen Menschen die Erlösung wünschen sollen, wo auch immer sie herkommen. Wir sollen für sie beten, für die Könige, für die Obrigkeit, dass auch ein ruhiges Leben geführt werden kann, dass das Evangelium zu allen durchdringen soll. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, der nämlich will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zur Erkenntnis, zur Erleuchtung durchdringen. Alle. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt wird. So muss also nach dem Anbruch, von dem Paulus sprach, er hat ja so ein Brotleib beschrieben, ein Anbruch schon sehen, so muss der Rest warten auf diese Erleuchtung, auf diese Zeit, wo es auch sich bekehren kann. Paulus schrieb dies auch an die Galater, in Galater 3, Vers 22, dass keiner mit irgendeinem Verdienst ankommen kann und sagen, ich muss belohnt werden, dass Gott alle Juden und Heiden unter den Unglauben beschlossen hat, die Sünde beschlossen, damit er sich aller erbarme. Kolosser 3, lese ich mal, Vers 22 bis 24. Die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir, das Wort wir heißt wir Juden, unter dem Gesetz, die Heiden hatten keins, unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Also deutlich wird es hier gesagt, hier wird jetzt nicht jemand ausgegrenzt, weil er noch nicht glauben konnte, weil Christus noch nicht da war, sondern nur die 10 Gebote da waren, die Gebote da waren und sie versuchten nach den Geboten zu leben, sondern jetzt werden sie alle unter die Sünde, unter den Unglauben gestellt, damit sie alle durch den Glauben erlöst werden. Und das gilt auch nicht nur für die Heiden, das gilt auch für die Juden. Sie dürfen sich auch bekehren. Denn die Eingangsfrage, dürfen die sich nicht mehr bekehren? Sind die jetzt alle verloren? Sind die jetzt aufgegeben? Die wird auch damit beantwortet oder widerlegt, dass es heißt, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Auch wenn dieses Volk abtrünnig geworden ist, wiewohl es Gottes Wort hatte, die Stimme Gottes am Sinai hörte, werden sie nicht verworfen, dass sie jetzt ausgeschlossen sind vom Heil, sondern die Buße und Bekehrung ist nach wie vor möglich. Denn sie sind zwar im Blick auf das Evangelium jetzt Feinde, und dann kommt wieder ein starkes Wort, um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Deswegen Gottes Gaben und Berufung können die nicht gereuen. Alle sind eingeladen, allerdings alle zu seiner Zeit. Was Gott der Schöpfer einmal sagt und tut, muss er nie revidieren. Im Psalm 33, Vers 4 steht ja auch, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wie? Wissen wir nicht. Wir glauben zwar manchmal, das alles zu wissen, aber wir werden dann Lügen gestraft, wenn wir Falsches gesagt haben. Wir wissen's nicht, wie Gott das macht. Dann wären wir ja Gott. Wir sind ja nur Menschen. Aber dass er zu seinem Wort steht, das glauben wir. Und das haben wir auch im eigenen Leben im Blick auf den Abgleich zum Worte Gottes erfahren. So lesen wir also auch im Blick auf das Opferlamm, Jesus Christus, dass diese Erlösungstat nicht nur vorübergehend Kraft hat, sondern ewigen Bestand. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, wird deutlich gemacht, dass das Opfer Jesu bleibende Kraft in sich birgt und nicht mehr wiederholt werden muss. Kapitel 10, Vers 14. Lese ich mal. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Für immer. Da muss nicht nochmal was hinzugetan werden. Das hat ewigen Bestand. Und Kapitel 9, Abvers 24 lesen wir, Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, also hier auf der Erde. Und ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern er ist in den Himmel selbst gegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch ist er nicht dort hineingegangen, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er ja oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Also was Gott tut, Gott in Christus, ist beständig. Das bleibt, muss nie wiederholt werden. Und somit bleibt auch dieses Angebot, in Christus sich hineinrufen zu lassen. Bileam, den Namen kennen wir ja. Das war ja der Mann, der berufen worden ist von dem Moabiter König Balak, der diesem heraufziehenden Volk Israel widerstehen wollte. Er hatte ja Angst, weil er gehört hat, Gott ist mit diesem Volk und Gewaltiges geschieht und die Völker können nicht bestehen vor diesem Volk, weil Gott dort kämpft. Hatte sich den Bileam geholt, der Balak, und sagt, verfluche mir dieses Volk. Aber durch Gottes Kraft wurde dieser Bileam einfach umgepolt und er musste Dinge aussprechen zum Segen. Er kam nicht zum Fluchen. In 4. Mose 23 lesen wir das ja. Wunderbare Dinge. Erstmal schon die Bestimmung, dies Volk muss abgesondert leben. Also Gott hat das einfach so gesagt. Und da konnte sich als das Volk das auch nicht anders aussuchen und einfach sagen, nee, ich will das so oder so machen. Nein, nein. Was Gott sagt, das muss auch geschehen, ja? 4. Mose 23, zunächst Vers 9 bis 10, die erste Aufforderung, fluche mir dieses Volk. Und nachher lesen wir dann in Vers 8. Wie soll ich fluchen, sagt er, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Also ich kann doch gar nichts gegen Gott machen. Was er sich vorgenommen hat, das tut er. Ja? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen. Und sich nicht zu den Heiden rechnen, musste er sagen. Und beim zweiten Mal, wo er auch fluchen sollte, da wurde einfach verheißen, sie werden Sieg haben durch die Kraft Gottes. Vers 19, und Vers 18 heißt es schon, da fing Bileam an, seinen Spruch zu sagen, steh auf, Balak, und höre, nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereut. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann's nicht wenden. Nämlich, man sieht kein Unheil in Jakob, kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Denn es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Und bei der dritten Weissagung in Kapitel 24, ab Vers 5, da musste Bileam wieder weissagen, was Gott sich vorgenommen, das tut er auch. Deswegen, Geliebte um der Väter willen, wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnung, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über, und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag, und sein Reich wird sich erheben. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger, auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe und wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Dies Volk, was Gott berufen hat, sollte verflucht werden. Ich meine, es gab ja auch in der jüngsten Vergangenheit viele, die es verfluchen wollten. Aber es ist nicht gelungen. Es heißt nämlich nicht, wir müssen sie verfluchen. Ja, die Juden sind unser Unglück, haben wir gesagt, nicht hier in Deutschland. Wir müssen sie verfluchen, weil sie Christus nicht angenommen haben. Die katholische Kirche hat ja jahrhundertelang diesen Unsinn gepredigt. Die Christusmörder. Dabei sind wir doch froh, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Wir sind dankbar. Aber sie sind deswegen nicht von der Gnade ausgeschlossen, sondern sie werden auch die Möglichkeit zur Buße haben. Wir sollten auch unseren Nachbarn nicht ausschließen. Manchmal sagt man ja auch für andere Menschen, auch bei dem hat's ja gar keinen Zweck mehr. Das sollten wir nie sagen. Was wissen wir denn? Es hat bei allen Menschen Sinn. Gott liebt alle Menschen. Alle. Und wir dürfen für alle beten. Wir sind nicht aufgegeben worden und wir sollen auch niemals jemand aufgeben. Nie. Das ist sehr wichtig auch für uns als Gläubigen dieser Zeit zu erkennen. Wie schnell sind wir dabei, die anderen abzuurteilen, sie in die Ecke zu stellen, einfach hoffnungslos zu machen. Wir sind oft schneller dabei, als wir denken können. Wir tun es aus dem Fleisch heraus, aber das ist nicht richtig. Sondern wir sollen die Chance, die uns gegeben worden ist, für alle erbitten und ersehen. Die Gnade in Jesus Christus muss von allen angenommen werden zum ewigen Leben in dem Reiche Gottes. Den Juden muss die Selbstgerechtigkeit weggenommen werden, die sie durch das Gesetz übten. Ja, wir machen doch alles, wir sind doch da. Ich tue Recht, scheue niemand, habe alle Gebote gehalten, das muss weg. Du bist verloren. Muss ihm weggenommen werden. Und den Heiden muss deutlich gemacht werden, dass sie durch und durch verderbt sind. Den Heiden muss ihre Sündhaftigkeit deutlich gemacht werden und ihre Orientierungslosigkeit, damit sie durch Buße über ihre Werke die Gnade Christi ergreifen. Den einen muss man die Selbstgerechtigkeit wegnehmen und den anderen muss man sagen, dass sie so, wie sie sind, überhaupt keine Chance haben, in den Himmel zu kommen, sondern sie müssen erkennen, dass sie Sünder sind. Warum bekehren sich manche Menschen gar nicht? Weil sie überhaupt nicht erkennen, dass sie Sünder sind. Ja, vielleicht haben sie einmal gelogen, vielleicht haben sie auch einmal so ein bisschen unehrliche Hantierung gemacht. Liebe Geschwister, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir vor 37 Jahren zum ersten Mal erleuchtet worden sind über dem Leben mit Jesus. Was beinhaltete diese Erleuchtung? Sie beinhaltete eine Schau in unser Leben, das wir am liebsten ausgespuckt hätten. Wie sündig die Sünde überhaupt ist, dass man mal einen Blick dafür kriegt, wer man überhaupt ist. Das muss auch durch den Heiligen Geist gezeigt werden. Man hält sich ja immer für besser, als man in Wahrheit ist. Aber wenn Gott einmal so eine Schau gibt, wer man wirklich ist, dann sagt man, erbarme dich meiner. Da kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Und das braucht's. Deswegen viele erkennen überhaupt gar nicht und wollen nicht erkennen, dass sie Sünder durch und durch wurmstichig sind vor Gott. Und deswegen machen sie weiter, wie sie so denken. Und die einen sind so selbstgerecht, weil sie ja das Wort Gottes haben und die Gebote machen doch alles richtig. Und beiden muss gesagt werden, ihr mangelt des Ruhmes, den ihr bei Gott haben solltet. Zum Schluss, wenn Gott der Herr seinen Heilsplan und seine Heilswerdegänge mit den Nationen und Israel abgeschlossen haben wird, dann wird er kommen und gleichsam sein Werk begutachten. Ich freue mich immer wieder über den Schöpfungsbericht. Gott hat nicht einfach etwas geschaffen, sondern es steht jedes Mal, er sah sich das an. Und dann sagt er es gut. Und beim nächsten Tag, er sah sich das an, das war gut. Und am sechsten Tag, er sah das an, das war sehr gut. Und so wird Gott dann auch sein Werk betrachten, sein Erlösungswerk unter den Nationen und den Juden, alle, die dort hinzugekommen sind. Er wird es anschauen. Es ist sehr gut. Das ist die letzte Ruhe, in die alle hineinkommen sollen, die Jesus Christus glauben und ihn aufnehmen. Sei es aus Juden und Heiden, sie sollen zur Ruhe kommen. Gott hat eine Ruhe noch bereitet. Er selber wird nämlich nicht eher ruhen, bis er dieses sein Wort erfüllt. So könnten wir es auch in Jesaja 62 nachlesen. Er wird weiterarbeiten, bis alle die Chance bekommen haben, sich zu bekehren. Ob sie es tun, ist eine andere Sache. Aber keiner ist davon ausgeschlossen. Alle zu ihrer Zeit.